gerechnet, aber bin zuversichtlich, dass einige aus Übersetzungen dienen können. Eigentlich habe ich das fast alle verstanden. Es freut mich, die Gedanken, die ihr schon machen und die Fragen, die schon kommen, es scheint mir, als ob die wirklich die wesentliche Sache sind. Die Frage, was wir gerade besprochen haben, wie kommt man überhaupt dazu, ein Mentor oder ein geistlicher Freund, wie geschieht das? Und das ist ein bisschen von den letzten, bevor wir weiter einsteigen, ein bisschen eine Zusammenfassung, aber das ist eine ganz gute Frage. Und die Antwort war, ich habe das alles Mögliche erlebt. Ich habe es erlebt, wo Männer kommen und sagen, ja, ich bin bereit, mit dir Zeit zu verbringen. Die älteren Männer das tun. Und das ist was Positives. Oder junge Männer kommen und sagen, ich bin gerade 2,5 Jahre mit einem jungen Mann zusammen und er ist zuerst zu mir gekommen und sagt, ich will das, ich brauche das. Natürlich, man betet darüber und überlegt, aber jetzt sind wir 2,5 Jahre in dieser Beziehung zusammen. Ich versuche auch in meiner Rolle, auch in der Gemeinde, einfach Leute zu helfen, zusammenzukommen. Nicht zu sagen, ja, alle soll zu mir kommen, das kann ich nicht. Aber überall zu finden und wo wir in unserer Gemeinde sind, wir einen Einblick haben, der passt, der könnte gut zu ihm passen. Und das könnte so geschehen. Ja, sowohl in einer Mentoring-Beziehung als auch in einer geistlichen Freunde-Beziehung. Das habe ich in alle möglichen Richtungen erlebt. Ich habe daran gedacht, eine Gruppe von jungen Paaren, jung wieder, die sind alle über 30, aber wir haben die einmal eingeladen bei uns zum Grillen, 4 Ehepaaren dann, und die sind zusammengekommen und da ist es losgegangen. Ja, und die erzählen, wie die zum Glauben kamen, und einer war dieser Ehepaar auf Afghanistan, und ein Paar war Christoph und Michi, von denen ich in der Früh erzählt habe, 2 andere Ehepaare dazu. Boah, und ich bin dort fast 4 Stunden gesessen und gehört haben, wie die alle miteinander gesprochen haben. Zuerst den Glaubensleben austauschen und tiefe Glaubensereignisse, und dann geht's weiter, wie können wir den Herrn dienen, und ich bin einfach dort gesessen und gesagt, ja, ihr gehört zusammen. Ihr sollt wirklich dann diese enge Freundschaft, ihr passt gut zusammen, ihr sollt das wirklich pflegen. Und ich habe die wirklich einfach ermutigt. Einmal ist ein junger Mann zu mir gekommen und er sagt, ja, ich brauche unbedingt einen Mentor. Ja, und deine Stärke, ich habe ihn schon gekannt, aber deine Stärke und Herz, ja, ich habe wirklich ein Herz für Menschen, die leiden. Und ich möchte einfach Menschen begleiten. Der will nicht predigen oder lehren oder aber ich will Menschen wirklich dann helfen, die im Not und Leid sind. Und es kommt dann einer plötzlich in der Gemeinde, der war gar nicht aus unserer Gemeinde, weil der war nur zum Besuch. Ich habe ihn mal hergeholt und ich habe ihm gesagt, okay, Felix, wenn du in eine Gemeinde kommst, was ist dein erster Eindruck? Der sagt, ich spüre überall, wo Menschen leiden, wo Leid gibt's. Und ich bin sofort irgendwie angezogen dann dazu. Aha, ja, das seid immer. Ja, und du hast einen langen Weg, das wirklich zu lernen, mit solchen Menschen umzugehen. Du hast dich ausbilden lassen in diese Richtung. Ja, und du hast alles davon erzählt. Und der junge Mann, der Lukas, der steht daneben. Sagt Lukas, das ist er. Ah, was? Was? Da habe ich gesagt, Felix, ich habe Lukas. Felix, Lukas, erzähl mal, wie du bist, wenn du in einer Gemeinde... Ja, ich bin... Und der Felix sagt, oh, ha! Und die sind dann weitergegangen. Und das war's. Ich war nur dort, die zu helfen, zueinander zu finden. Und der Felix ist gar nicht in unserer Gemeinde. Der war einfach dort, aus Besuch. Aber ich habe es gewusst, dass der könnte den Lukas wirklich, wirklich dann eine gute Mentor sein. Und nachher ist der Felix zu mir gekommen und sagt, das war einfach so ein Segen, dass du das einfach zusammengebracht hast, weil der Herr war wirklich drin. Schön, oder? Und das ist gut, einfach diese Fragen zu stellen, einfach darüber nachzudenken. Und manchmal geht's, ja, ich frage dich und du sagst, hey, keine Zeit. Man muss damit rechnen. Manchmal kommen Frauen zu mir und die sagen, hey, mein Mann, der braucht wirklich jemand. Aber der ist nicht so weit, das zu sagen. Aber ich weiß, dass er darüber nachdenkt. Und das ist okay. Manchmal ist es okay, einer Frau ein bisschen hinterlistig zu sein, ein bisschen hinter den Rücken zu reden. Wenn sie wirklich denkt, der braucht das und er will das, sag ja. Und das habe ich auch vor kurzem sowas organisiert für eine. Also es ist wirklich eine schöne Sache, wenn das ein Thema ist, wo wir Gedanken dazu machen, wo wir miteinander darüber reden. Und der Herr wirkt was dort. Aber auch in dieser anderen Dinge, was Gemeinschaft betrifft, wenn das dann ein großes Thema wird und es fängt an, Leute darüber zu reden, einer von dieser Reihe von zwei besten Freunden dann, vor ein paar Wochen, ist einfach zu uns gekommen und sagt, ja, die wohnen 10, 15 Kilometer von uns und von der Gemeinde entfernt. Das ist nicht so weit. Eine gute Verbindung. Aber er sagt, weißt du, wir haben wirklich überlegt und wir haben wirklich gebetet und wir denken darüber nach, unser Haus, das Familienhaus, zu verkaufen und etwas Kleineres, gerade in der Nähe von der Gemeinde und von uns und auch der andere Freund. Wow. Wir waren so begeistert. 3 Gehminuten von der Gemeinde weg. 7 Gehminuten von uns weg und auch die andere Familie 15 Gehminuten weg. Sagen, wow, das wird sofort, und er sagt, nur daran zu denken, wenn wir so nah sind, es wird viel leichter, dass wir einfach einander treffen. Das stimmt. Aber stell dir das vor, dass Leute circa 60 Jahre alt überlegen, wir verkaufen, was wir haben, wir kriegen was Kleineres, es ist auch Zeit dafür, aber wir wollen näher in die Gemeinschaft kommen und auch dann euch leichter und dort leichter, wir wollen diese Gemeinschaft pflegen. Das ist stark, oder? Und dann die zwei verlobten Paaren. Ja, die haben das alles mitgekriegt und die haben dann begonnen, miteinander zu reden und sagen, weil sie sind eng miteinander befreundet, zu sagen, hey, es gibt so viele Leute auch, so viele junge Leute vor allem, die wirklich schwierige Probleme haben. Und die kommen aus kaputten Familien. Immer mehr Leute, oder? Die kommen aus kaputten Familien und zu sagen, ja, komm einmal in die Woche für eine Stunde in Gottesdienst und vielleicht zu einem Hauskreis oder eine Bibelrunde dazu. Und wenn du mit aller möglichen Probleme, Suchten und zerstörte Familienverhältnis kommst, paar Stunden pro Woche, soll das wirklich helfen? Soll das wirklich was ändern? Was die brauchen, ist enge Gemeinschaft. So die zwei Ehepaare. Nicht nur nicht eine Kommune oder sowas bauen, aber zu sagen, ja, wir wollen gemeinsam was finden. Wir wollen, dass auch dass andere dazu kommen können und auch eine erweiterte Wohngemeinschaft haben. Auch für Leute, die vielleicht für alte Leute, die alleine sind. Oder Leute, die wirklich mit gewissen Dingen ringen. So dass es einen Platz für diese Leute gibt. Ja, jeder hat seine Privatsphäre. Aber dass wir in einer Gemeinschaft leben. Und viele Leute brauchen das. Es ist nicht genug zu sagen, hey, du hast ein Problem, du bist Alkoholiker. Hier, du sollst dieses Buch lesen und ich bete für dich. Also es ist sehr schwer. Und du kommst in Versuchung und wer ist für dich da? Und diese Gedanken finde ich so gut und so wichtig. Und oft, wir sind mit Programmen beschäftigt, die ja okay sind und es ist nicht falsch, aber die haben nicht die Möglichkeit, das Leben so zu verändern, wie diese Gedanken, wovon ich spreche jetzt. Und es gefällt mir sehr, es freut mich sehr, wenn ich höre, dass wir dann über diesen Themen sprechen. Wie können wir auf diese Art und Weise Dinge verändern, was wirklich lebensverändernd sind? Ich möchte euch ermutigen, wirklich dran zu bleiben, nicht nur als Ideen, und die sind nicht einfach, diese Dinge zu verwirklichen. Man braucht das. Unsere Gesellschaft ist eine Gesellschaft von Selbstständigkeit und Isolation. Das sind wir. Und von Typ her, aus Österreicher, da sind wir leicht dabei. Isoliert und selbstständig. Das gehört zu unserem Typ und wir gehen sehr leicht dann in diese Richtung. Aber das ist auch tödlich für ein Glaubensleben. Es ist, auch wenn wir das irgendwie machen können, ohne viel zu merken. So, Gedanken dazu zu machen, darüber zu beten, viel in die Gemeinde darüber zu reden und als Leiter vor allem, wie können wir das in unserer Gemeinde unterstützen, sodass Menschen wirklich in diese Richtung denken und sich bewegen. So, gell? Gute, wichtige Gedanken. Heute Abend eher kurzer. Du sagst, ach Gott sei Dank. Was war lang? Gestern Abend, auch in der Früh. Und irgendwie teilweise eine Überbrückung. Das Thema morgen ist ein Thema, was mit Disziplin zu tun hat und Lebensordnung, was ich wirklich als ein Schlüsselpunkt finde. Und das ist das Sabbat-Prinzip. Wirklich. Aber eine und von Gemeinschaft, das ist unglaublich wichtig, aber eine Brücke dazu, glaube ich, und ein wichtiges Thema an und für sich, ist das Thema Disziplin. Und wir Selbstdisziplin. Wir lesen dann aus 1. Timotheus. Bitte. Und das war ein Vers. Es war ein Vers in 1. Timotheus 4, was mich wirklich dann ein lebensbegleitender Vers war und ist. In Vers 7 von Kapitel 4 beginnt es: Vergeude keine Zeit mit Streitereien über gottlose Ideen und Amen-Märchen, sondern nütze deine Zeit und Kraft, um im Glauben immer stärker zu werden. Vers 8: Körperliches Training hat einen gewissen Wert, aber geistliches Training ist noch viel wichtiger, denn es verspricht Gewinn in diesem sowie auch im zukünftigen Leben. Und ich möchte weiter aus 1. Korinther lesen, was Paulus sagt, 1. Korintherbrief, Kapitel 9. Und da schreibt Paulus in Vers 24. 1. Korinther 9, 24. Denkt daran, dass alle wie in einem Wettrennen laufen, aber nur einer den Siegenpreis bekommt. Lauft so, dass ihr ihm gewinnt. Jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Ist klar, oder? Das ist selbstverständlich. Ja, er tut das. Es gehört dazu. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblasen wird. Aber weiter. Wir aber tun es für einen ewigen Preis. Wir tun was? Wir tun es. Wir tun was? Strenge Selbstdisziplin ausüben. Paulus sagt, das tun wir. Als ob es selbstverständlich wäre. Das tun wir, ja, für einen ewigen Preis. So halte ich mir stets das Ziel vor Augen und laufe mit jedem Schritt drauf zu. Ich kämpfe wie ein Boxer, aber nicht wie einer, der in die Leere schlägt. Mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht. Sonst müsse ich befürchten, dass ich zwar andere gepredigt habe, mich danach aber womöglich selbst disqualifiziere. So stark, oder? Eine Aussage, was von meiner Jugendzeit immer begleitet hat, ist: Gott kann ein undiszipliniertes Mann nicht verwenden. Und das glaube ich. Das habe ich in meiner Jugendzeit gehört. Das hat mich mein ganzes Leben begleitet. Gott kann ein undiszipliniertes Mann nicht verwenden. Das Ziel ist nicht Disziplin selbst. Disziplin ist ein Weg, wohin? Das Ziel ist nicht beim ein Athlet, ein Sportler, einfach Training an und für sich. Und das ist, nach der Trainingzeit sagst, das war's. Der hat ein Ziel. Das Training bringt ihn. Da ist er in die Lage, in diesen Wettkampf einfach teilzunehmen. Aber ohne das ist er gerade unvorbereitet oder ungeeignet. Und Paulus verwendet das immer wieder als Beispiel, wie unser Glaubensleben ist. Und Disziplin ist etwas, und auch das Buch, was Andreas erwähnt hat, das ist über die sogenannten geistliche Disziplin. Aber das ist einfach, uns dann in die Lage zu bringen, Gott zu erleben und von ihm verwendet zu werden. Das ist nicht das Ziel, dass ich sagen kann, ja, ich bin sehr diszipliniert. Die Frage ist, wozu? Und Paulus sagt, das hat ewige Bedeutung und ewige Gewinn. Wo einfach nur körperliche Disziplin hat, nur, fürs Leben, dieses Leben bringt Gewinn. So, was ist Disziplin und warum ist das so wichtig? Ja, Disziplin ist einfach dann, auf Prinzipien zu leben, nach Prinzipien zu leben, statt meine Gefühle. Ich lebe nach Prinzipien. Was ist gut? Was ist richtig? Statt meine Gefühle. Hey, wir sind Männer, wir sind keine Frauen. Wir leben nicht nach unseren Gefühlen, oder? Ich glaube, ich bleibe hier einfach sitzen. Ja, das zu machen, das zu machen. Nächste Woche. Das ist nicht nach den Gefühlen zu leben, oder? Unbedingt. Unbedingt. Und Disziplin fällt uns von Natur her schwer. Wirklich. Obwohl ist so eine Kernsache von Mannsein, es fällt uns alle wirklich schwer, einfach die Gefühle nachzugeben. Na, das will ich eigentlich nicht. Und so machen wir oder machen wir es nicht. Und Disziplin ist nicht nach unseren Gefühlen zu leben, sondern zu tun, was gut, was richtig ist, was hilfreich ist, egal was unsere Gefühle sagen. Und das ist nicht einfach. Als Männer, wir suchen immer den leichtesten Weg. Im Großen und Ganzen. Wir machen, was wir machen müssen. Aber wenn es einen leichteren Weg gibt oder jemand anders, der das tun kann, noch besser. Und wir sind von Herz und Natur ziemlich faul. So ist es. Das ist die Tatsache. Obwohl zu Mann sein, die Kernsache, was wir wollen als Männer, ist was? Nicht unbedingt Liebe. Es ist nicht unbedingt, was du von mir hörst, ist, dass ich zu dir komme und sage, ich liebe dich. Du sagst, okay. Ah, danke. Aber wenn ich zu dir komme und sage, und dich in die Augen schauen kann und sagt, ich respektiere dich. Das ist was anderes, oder? Das ist, was ein Mann hören will. Deswegen sagt in der Schrift, Frauen, ihr sollt ihre Männer lieben. Nein, Männer, ihr sollt ihre Frauen lieben. Frauen, ihr sollt ihre Männer was? Respektieren. Das ist, was ein Mann haben will. Nicht einfach, dass die Frau immer kommt und sagt, oh, ich liebe dich. Super, danke, das freut mich. Aber was ich hören will, und das ist, was ein Sohn von seinem Vater hören will, und auch umgekehrt. Das ist wichtig, den Sohn zu sagen, hey, ich liebe dich. Das ist gut. Aber einfach, wenn der Vater kommt und sagt, ich respektiere dich. Boah, das ist gewaltig. Das ist, wonach unser Herzen sich sehnen. Aber woher kommt das? Wenn wir denken, denk daran, die Männer, die du wirklich respektieren. Ist es immer ein Mann, der diszipliniert ist? Ja, okay, er hat Mut, das ist wichtig, aber ein vollkommen undiszipliniertes Mann wird keiner respektieren und wird auch selber auch keinen Selbstrespekt haben. Und das ist ein bisschen anders als Stolz. Es gibt einen gesunden Selbstrespekt, was aus Disziplin kommt. Und einfach zum Beispiel, ja, Frühling, Samstag, ich schaue raus, der Garten ist total ungepflegt, fängt an, irgendwie alles zu wachsen. Und ich schaue und ich denke, nächste Woche. Und ich setze mich für den Fernseher hin und ich verbringe den ganzen Tag Fernschauen. Wie geht's mir am Ende des Tages? Meine Frau kommt rein, schaut mir ein bisschen schief an. Aber stell dir das vor, dass stattdessen du sagst, okay, aber du tust dich zusammenreißen gegen deine Gefühle. Du gehst raus und du bist wirklich fleißig im Garten und du tust wirklich. Und deine Frau kommt und sagt, hey, wow. Und am Schluss dann des Tages, du setzt dich hin, müde, aber doch was? Zufrieden. Zufrieden. Und diese Zufriedenheit, das ist, was ich meine mit dieses Selbstrespekt. Und das ist nicht Stolz, das ist einfach, es war was, ich habe mich überwinden müssen und ich bin innerlich zufrieden. Das gehört zum Mannsein. Und wenn ich einfach den ganzen Tag für den Fernseher oder für den Computer oder für Computerspiele und die Zeit einfach vertreiben, wie bin ich dann am Schluss? Unzufrieden mit mir selbst. Das ist stark, oder? Wir kennen das. Na, ich hätte den ganzen Tag lernen sollen, aber ich den ganzen Tag nur Computer gespielt. Na super, jetzt geht's mir wirklich gut. Ich bin sehr stolz auf mich selbst. Na, dann sage ich zum Schluss. Disziplin gehört zum Mannsein. Gott hat das tiefst in Herz gelegt. Aber auf die andere Seite, das ist, was uns so schwer fällt. Aber deswegen haben wir den Vortrag am Vormittag gehabt. Woher sollen wir Motivation kriegen? Okay, ich werde, na, gegenseitig, weil ich sitze dort und der Telefon klingelt und mein Freund sagt, hey, mach mal heute Gartenarbeit. Zuerst bei dir, dann bei mir. Na, umgekehrt. Aber das schaut anders aus, oder? Okay, mach mal das. Die Welt schaut anders aus. Ein diszipliniertes Leben. Wir sind als Menschen Körper, Geist und Seele. Und das ist eine Überlappung. Wir sind... Die sind nicht drei Komponenten, die nichts miteinander zu tun haben. Aber wenn wir an ein diszipliniertes Leben denken, sind alle drei Komponenten wichtig. Ja, körperliche Disziplin hat nur Wert fürs Leben jetzt. Wir werden alle sterben, egal wie gesund wir sind oder waren. Man muss sterben. Aber doch körperliche Disziplin hat einen besonderen Wert, indem ein diszipliniertes Leben zu führen, ist ein Samtpaket. Du wirst nicht vollkommen körperlich undiszipliniert leben, mit Essen und Trinken und null und nichts von Bewegung und dann vollkommen diszipliniert, was das geistliche Leben betrifft. So ist das nicht. Leben ist irgendwie ein Paket. Und entweder führen wir ein diszipliniertes Leben im Großen und Ganzen oder nicht. Und es ist nicht ein Sportler, der sagt, ja, in der Trainingszeit bin ich voll dabei und außerhalb der Trainingszeit lebe ich einfach wie der Wilde. Sagst, hey, Bursch, Mann, so geht's nicht. Es verlangt ein diszipliniertes Leben. Insgesamt. So muss es sein. So, wo fangen wir an? Und das ist einfach eine Zeit ist es wichtig als Männer, dass wir immer wieder dieses Thema unter die Lupe nehmen. Ich mag zweimal im Jahr, einmal im Sommer, einmal im Winter, einfach mein Leben anzuschauen und zu sagen, wie ist es? Wie ist es, was Disziplin betrifft? Körperlich bin ich halbwegs fit, meine Alter entsprechend. Wie ist es mit Essen und Trinken? Ja, diese große Flasche. Wie ist es beim Essen und Trinken? Gibt es eine gewisse Disziplin? Gesundheit ist nicht alles, wie wir immer wieder hören. Das ist wirklich dann zu einer Götze gemacht. aber doch eine Geist, eine Disziplin, was mein Körper betrifft, wenn ich undiszipliniert in meinem normalen Leben, im Umgang mit diesem Körper, das schleicht sich auch in mein geistliches Leben rein. Es ist einfach so. Und natürlich ist es schon eine Hilfe. Paulus sagt, es hat keine riesige, ewige Bedeutung, aber wir merken, dass wenn wir etwas Bewegung kriegen, dann es hilft, oder? Wir kriegen noch mehr Energie. Du musst kein Arzt sein, um das zu... Jeder weiß das, gell? Ja, ich bin zu müde, das zu tun. Naja, Überwindung schon. Aber wenn du Energie reinsteckst, du kriegst was? Mehr raus. Und das ist wichtig für uns. Weil wir haben... Hast du nicht Stress im Leben? Na, nix. Wie ist es am besten, Stress auf eine gute Art und Weise, gottgefällige Art und Weise abzubauen? Sport, Training, irgendeine Art und Weise. Und manchmal können wir versuchen, Stress abzubauen durch alle möglichen Dinge, die absolut nicht geistlich gesund sind. Viele, was für unsere sogenannten Ablenkung sind, gar nicht gesund, geistlich. Und wir tun das, weil wir unter Stress sind und wir brauchen Stress abzubauen. Und Gott hat uns. Und wir leiden sehr viele Leute in unser Land, leiden unter Depression. Und wenn ich erschöpft bin, da bin ich depressiv, ich sag's euch. Und dann mit Laufe der Zeit, ja, ich werde älter und in die Nähe von 50 kommen und dann merke ich meine Energie und dann ich habe mehr eine Neigung, depressiv zu sein und dann denke ich, ich muss mich bewegen. Weil gegen Depression, es gibt viele Gründe von Depression, gibt's verschiedene Arten und Weise damit umzugehen, aber von aller Forschung, es gibt nur eine Sache, die alle Arten von Depression hilft, 100% in allen Menschen. Und was ist das? Bewegung. Das hilft jeder, der unter Depression leidet. Aber das Problem ist, ich bin deprimiert. Genau. Das ist ein Teufelskreis. So, was brauche ich, wenn ich runterfalle? Wie steht es in der Schrift? Ich brauche jemanden, der mich packt und sagt, hey, ich bin deprimiert. Ich bleibe zu Hause, Vorhänge zu, Licht aus. Ja, das kann schon passieren, oder? Und du hast null Energie. Was brauchst du? Ein Freund zu packen und sagen, hey, wir machen was gemeinsam. Wir machen Bewegung gemeinsam. Na, du magst das, wir machen das. So ein Freund zu haben, so ein Freund zu sein, Männer, das ist wichtig. Wir haben viel Stress und viel Depression in unserer Gesellschaft. Und es ist nicht nur die Alten. Es ist auch immer wieder die jüngeren und jüngere Leute. Das brauchen wir das. Wir brauchen das zu pflegen. Wir brauchen Disziplin. Auch auf die seelische Ebene. Dass wir immer wieder wachsen. Dass wir immer wieder Entwicklung. Auch geistig so. Mein Vater hat den Punkt erreicht, circa 40, und wirklich darüber nachgedacht, wie kann es dann weitergehen? Und das ist eine gute Sache. Und er hat wirklich angeschaut und darüber gebetet und eine Entscheidung getroffen, Griechisch zu lernen. Er hat immer wieder in die Gemeinde Predigtdienst, er war Ältester in der Gemeinde. Er sagt, ja, das könnte wirklich helfen, in Wort Gottes tiefer zu gehen. Und er hat wirklich dann irgendwie eine Sehnsucht. Also so eine gewisse Disziplin, oder? Und dann hat er ein Studium begonnen, was 10 Jahre gedauert hat, weil es war einfach nebenbei. Seine Beruf und seine Gemeindearbeit, er hat so viele Stunden in der Woche. Wie hat er das geschafft? Disziplin, aber wie? Alleine? Na, er hat eine Runde gefunden von anderen Männern, Freunde, und die sind 10 Jahre zusammengeblieben. Und es war eine enge Freundschaft. Die haben einander immer wieder angesprochen. Die haben immer wieder Austausch, was die aus dieser Bibelstelle, da die Gemeinschaft war tief, war schön. Und zum Schluss, die haben alle Griechisch können, wirklich auf eine Art und Weise, was in einem Predigtdienst sehr, sehr wertvoll war. Und ich habe es gesehen, ich war Teenager damals, und gesehen, wie gut, dass sie ihm das getan hat. Sowohl dieses Disziplin, auch diese Erweiterung zu erleben und auch die Gemeinschaft. Das war super. Hat mein Vater ein Midlife-Crisis gehabt? Krise? Nein. Das nicht. Das ist stark, oder? Das ist einfach aus dieser Art und Weise zu sagen, ich kann Musik lernen, ich will weiter und breiter lesen. Schau, alle die gute Bücher, die da sind. Aber Bücher lesen gehört zum Disziplin, oder? Ja, ist es sehr viel leichter, die Nachricht anzuschauen, als ein gutes Buch in der Hand zu lesen. Findest du es nicht? Für mich ist es schön, und das war ein großer Schritt. Ich muss immer wieder das unter die Lupe nehmen. Wie ist das und was ist los in meinem Leben? Meine Frau Leslie, sie war im Sommer 3 Wochen dann in Amerika, Familienfreizeit. Familienfreizeit, das war die Eltern 60. Hochzeitstag, und sie war länger dort auf Besuch. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin 3 Wochen alleine. Ich will wirklich mein Leben unter die Lupe nehmen. Und das Erste, was mir eingefallen ist, ist das. Ich kann ganz einfach eine Stunde sitzen und die Nachricht lesen. Besonders in Internet. Ich kann die Zeitung von meiner Heimat in Oregon lesen. Stell dir das vor. Ich kann die englische Nachricht, die deutsche Nachricht, die österreichische. Es ist alles, es ist faszinierend. Und ich kann so schnell eine Stunde. Und dann, aber dann merke ich danach, weil die Nachricht ist was? Super, schön, positiv, aufbauend. Schlagzeile. 15-Jähriger hilft seiner alten Oma, die Wohnung zu räumen. Na, Schlagzeile. 15-Jähriger richtet seine Oma hin auf die ärgste Art und Weise, und die findet nur Stücke von dieser Oma. Und jeder liest das. Und dann denke ich, war das notwendig? Für mich zu wissen. Aber so ist es, oder? Und ich habe es bemerkt dann, ich habe 3 Wochen gefastet von Nachrichten und stattdessen etwas gelesen. Da habe ich Flügel bekommen. Ich habe es gar nicht bemerkt. Das war also eine reine Disziplinsache zu sagen. Und seitdessen, ich bin drauf gekommen übrigens von einem Freund von mir, der gesagt hat, er hat dann von den Nachrichten gefastet und gesehen, was für ein Unterschied das, stattdessen das zu tun. Und das hat sein Leben vollkommen eine gewisse Erneuerung gebracht. Ich habe gesagt, das kann ich auch tun. Und ich pflege das bis heute. Denn ich habe das gelöscht. CNN und auch gewisse Dinge. Ich lese nur die, ich muss wissen, was los ist, aber ich lese ziemlich nur die Schlagzeile von ORF. Und das muss genug sein, zu wissen, was in der Welt los ist. Und das hat wirklich ein Last von meinem Herzen. Ich weiß nicht, was du brauchst oder wo du das brauchst, aber wir brauchen das. Und immer wieder, wir brauchen das unter die Lupe zu nehmen. Und auch dieses Thema geistliches Disziplin. Weil wie ist das? Wie ist es, einfach mit die Dinge, wie wirklich in die Tiefe gehen, die Bibel zu lesen, aber viel tiefer über die Bibel nachzudenken, im Gebet die Bibel zu nehmen und darüber Gedanken zu machen, auch das Thema Fasten und Beten. Wann hast du letzt dich damit beschäftigt oder ausgeübt? Alle haben durch die Jahrhunderte einfach Zeugnis gegeben, was für eine wichtige Sache Fasten und Beten ist und sein kann. Das macht mich nicht heilig, ja, ich faste und bete, sondern das ist eine Möglichkeit, Gott auf eine Art und Weise zu begegnen, was in den Alltag nicht möglich ist. Und wir werden dann morgen über dieses Sabbat-Prinzip reden. Und die Frage ist, wie steht's bei dir? Aber das ist nicht eine Sache, wo du sagst, nimmst so ein Buch und du tust das Lesen, das würde ich nicht empfehlen. Du nimmst so ein Buch, du findest ein Bruder oder einige und du sagst, lesen wir das zusammen. Wir haben eine Runde in der Gemeinde gehabt, vor lange, mehr als 10 Jahre her. Ich habe eine Gruppe von jungen Leuten, die wirklich gut unterwegs war, eingeladen. Und wir haben ein Jahr das gemeinsam gemacht. Woche für Woche, Kapitel für Kapitel, wirklich geistliche Disziplin unter die Lupe zu nehmen und das zu versuchen, dann gemeinsam einander zu helfen, zu unterstützen, das in unser Leben einzubauen. Nicht nur Gedanken darüber zu machen, sondern einzubauen. Oh, das war ein wichtiges Jahr. Wir haben sogar eine Freizeit dann gehabt, wo wir, wie ein Ort, wie hierher gekommen sind, und das Thema war, einen Tag, einen ganzen Tag alleine mit den Herrn zu verbringen. Das ist nicht einfach. Für viele, nach halb Stunde, was mache ich jetzt? Ich soll einen ganzen Tag in die Stille? Wow! Aber einfach die Vorbereitung, die Lehre, wie machen wir das? Eine Einleitung, eine Leitung für die Zeit, aber jetzt machen wir das gemeinsam und dann wir kommen zurück zum Schluss am Abend und wir reden darüber. Boah, das ist, wie man diese Dinge lernt. Es ist nicht zu sagen, hey, du sollst alleine diese Dinge. Das würde ich nie empfehlen. Aber diese Dinge gemeinsam zu tun und dass eine Gruppe von Männern zusammenkommen, um gemeinsam ein Buch zu lesen, irgendein Buch, was unser Leben wirklich dann unter die Lupe nimmt und zu sagen, wie geht's dir dabei und dabei und dabei, das ist sowas von empfehlenswert und sowas von lebensverändernd. Wir tun zu viel Bücher alleine lesen. Und was uns wirklich geholfen hat, meine Frau und ich, wir lesen immer Bücher zusammen. Durch die Jahre. Wir haben hunderte von Büchern zusammen gelesen. Und das war für uns in unserer Ehe eine Hilfe und einfach Dinge gemeinsam zu lesen. Aber Bücher als Männer über das Leben, wie ein Buch wie M für Mann, das wäre interessant, das auch gemeinsam zu lesen und sagen, wie gehst du und wie gehst du das? Männer, ohne Disziplin kann Gott uns nicht verwenden. Aber du sollst das bitte nicht alleine versuchen. Ja, Athleten, die üben eine eiserne Disziplin aus, aber für einen vergänglichen Preis. Wir tun es auch, sagt Paulus. Eine Disziplin ausüben, aber wir haben viel, viel höhere Ziele und die sind ewig. Wie geht's dann? Jetzt ist auch eine Zeit, so ins Wochenende, einfach, wir haben so viele Gedanken gekriegt, aber einfach darüber nachzudenken und vielleicht zu planen. Mit wem könnte ich wirklich Zeit nehmen, mein Leben oder gemeinsam unser Leben unter die Lupe zu nehmen bezüglich Disziplin? Der Herr wird uns immer, der Herr zeigt mir immer was. Was weggehört oder dazugehört. Aber das nur alleine zu tun, meiner Erfahrung nach, das ist wirklich wie diese super Vorsätze, gute Absichten, die bald weg sind. Und dann bin ich wirklich deprimiert. Ich habe es versucht, aber nicht geschafft. Überlege einmal, Männer, Disziplin gehört zum geistlichen Mannsein. Es öffnet dann Horizonten in unserer Beziehung mit Gott. Es bringt uns dann auf einen Platz, wo wir Gott begegnen können, wo Gott uns verwenden kann, weil ein undiszipliniertes Mann kann Gott nicht verwenden. So steht es in der Schrift. Beten wir. Vater, viele von uns finden das Thema deprimierend. Es ruft sofort Schuldgefühle vor. Und wir haben in manchen Dingen mehrmals probiert und versagt. Die meisten von uns wissen schon, dass wir, ja, dass es doch Bedarf gibt. Ein stärkere Disziplin im Leben zu haben, in alle Bereiche des Lebens zu haben. Aber es fällt uns schwer. Und es ist einfach so. Und ich möchte einfach beten, dass du dieses Thema, wirklich in unser Herzen vereinige es mit Gemeinschaft und Freundschaft und dass die zwei absolut zusammengehören, so dass wir nie wieder was alleine versuchen. Und dass wir dann hinfallen und keine ist da, uns aufzuheben. Aber wir wollten ein diszipliniertes Leben führen, weil wir haben viel höhere Ziele als einfach Sportler. Ein Goldmedaillen ist nichts im Vergleich zu dem Reich Gottes bauen zu dürfen, aufbauen zu dürfen, weil das hat ewige Bedeutung. Das ist, was wirklich im Leben zählt. Und wir wollen das, wir wollen brauchbare Gefäße für dich. Verwendbare Werkzeuge in deinen Hand. Hilf uns dabei, nicht mutlos zu sein oder von vornherein deprimiert oder uns überfordert zu fühlen, sondern ein Blick her, dass du einen Blick uns gibst, dass es anders sein kann. Und so kann es. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür. Du bist ein Gott der Hoffnung. Du bist nicht ein Gott, der uns niederdrücken will, sondern du bist ein Gott, der uns Hoffnung führst und in die Freiheit führst. Und das wollen wir. Das wollen wir erleben. Hilf uns, Herr, dabei. Amen. Und Männer, morgen werden wir wirklich den Kernstück, was ich denke, dann anschauen, was Disziplin verlangt, was ein absoluter Schlüssel ist für einfach Erneuerung zu erleben, sprich die erste Liebe zu erleben und immer wieder neu zu erleben. Und das hat mit Disziplin zu tun. Aber das werden wir morgen sehen. Jetzt haben wir eine Zeit, Gott zu loben und zu danken. Und das finde ich so wichtig, dass wir auch im Gebet, es wird Zeit für Gebet geben, Dinge zum Ausdruck zu bringen, wie Gott, was Gott uns am Herz gelegt hat, wofür wir dankbar sind. Wir sagen auch unser Bruder aus Murek, auf Wiedersehen. Schön, dass ihr als Tagesgäste da waren, Herbert und Karl. Gesegnete nach Haus fahren und geh mit Gottes Segen.